Ja, wir freuen uns sehr, dass wir mal wieder hier in Lippstadt sind bei euch. Irgendwie ist das immer so ein Stück, ja, als wenn man wieder irgendwo zu Hause ist, Familie trifft. So ein paar Gesichter kommen uns bekannt vor. Wir haben auch nach 2 Jahren ein paar Namen noch behalten, aber leider nicht alle. Das verzeiht uns. Ja, wir freuen uns, dass wir ein bisschen hier von unserer Arbeit weitererzählen können, von Orientierung M, was Gott tut. Am Nachmittag gibt es dann noch ein bisschen mehr Infos. Wir sind heute auch zu dritt. Meine Frau ist noch hier und auch meine Kollegin Laura Schönhoff, die wird nachher noch ein bisschen auch von ihrer Arbeit, ihrem Dienst dann berichten. Ja, die Zeit, die vergeht, und ich habe mal nachgeguckt. Wir sind das letzte Mal ziemlich genau vor 2 Jahren hier gewesen. Und alle von euch, die ein Auto besitzen, die wissen auch, was alle 2 Jahre dann sein muss. Der TÜV, genau. Ja, unserer Tochter, der geht es genauso. Die hat so einen kleinen Flitzer von Citroën und der muss jetzt zum TÜV. Eigentlich ist das ja nichts Besonderes. Meistens ist auch alles so in Ordnung. Bei ihrem Auto auch. Gibt nur ein Problem, die Hupe geht nicht. Und ich sehe schon an euren Reaktionen, dass ihr schon wisst, das gibt ein kleines Problem beim TÜV. Ja, das Auto ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es hat irgendwie Probleme mit der Verkabelung und in der Werkstatt hat man ihr gesagt, also entweder klemmen wir die Hupe ab oder die Stromversorgung für die Servolenkung. Und ja, jetzt muss man mal schauen, wie das Problem behoben wird. Deswegen jeder Autofahrer, wenn der TÜV etwas näher kommt, macht sich dann Gedanken, schaffe ich die TÜV ohne Probleme? Ich denke, die jetzt gerade alle rausgeflitzt sind, die machen sich auch manchmal Gedanken in der Schule. Wie ist das mit dem Test? Wie ist das mit der Klassenarbeit? Schaffe ich das? Oder Prüfung? Ich kann mich noch erinnern, als ich meine Prüfung gemacht habe als Maschinenschlosser. Das war schon aufregend. Ich könnte ja jetzt mal fragen, wer von euch mag Prüfungen oder Tests, wird sich wahrscheinlich keiner drum reisen oder melden. Irgendwie mögen wir das alle nicht so. Ja, aber das ist heute das Thema. Glaubens-TÜV. Habt ihr da schon mal was von gehört? Ich könnte jetzt mal sagen, ich habe ein paar Fragebogen mitgebracht, die teile ich jetzt aus. Dann weiß ich nicht, ob bei euch dann etwas der Blutdruck steigt. Mache ich natürlich nicht. Wir wollen heute einen Text hören und dort nachdenken, was der Herr uns zu sagen hat. Es ist ein sehr bekannter Text und zwar geht es um Abraham und um seine Prüfung. Um seine Glaubensprüfung, eine seiner Glaubensprüfungen. Wir finden das in 1. Mose 22. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mit aufschlagen. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Kapitel 22, 1. Mose, da heißt es, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist das Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihnen genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Witter, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Witter und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, so dass man heute noch sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Erstmal soweit der Text. Ja, das ist eine Geschichte, da bekommt man wirklich Gänsehaut. Es ist kein einfacher Text, keine einfache Geschichte. Wenn wir so etwas hören, dann denken wir sofort: Wie kann Gott so etwas fordern? Wie kann er dem Abraham so etwas zumuten? Ein amerikanischer Ausleger, Wirspe, der hat gesagt: In der Schule des Glaubens muss es gelegentlich Prüfungen geben, sonst wüssten wir gar nicht, wo wir eigentlich geistlich stehen. Abraham hat in seinem Leben eine ganze Reihe Prüfungen zu bestehen. Keine war so dramatisch und, ja, ich denke auch so schmerzhaft, so aufwühlend wie die von dem Text, wo wir gerade gehört haben. Abraham wurde gerufen, er hat seine Familie verlassen, alle, ja, die ihm nahe standen, fast alle. Und er ging in ein ganz anderes Land. Wir haben hier auch einige unter uns, die in einem anderen Land aufgewachsen sind. Vielleicht nicht wie Abraham gerufen, hierher nach Deutschland zu kommen. Aber man versteht ein Stück weit, was es heißt, die eigene Umgebung, die eigene Kultur, das, was man gewohnt ist, das, was man vielleicht auch gerne hat. Es gibt viele Menschen, die sehr verbunden sind mit ihrer Heimat. Meine Mutter war zum Beispiel so eine Person, die hat geheiratet, da hat sie ihr Dorf verlassen, wo sie aufgewachsen ist, ist etwa, 14, 15 Kilometer weitergezogen, und in dem Dorf, wo sie dann gelebt hat, mit uns, mit meinem Vater, das Dorf hat sie im Prinzip eigentlich nie verlassen. Ab und zu mal später Urlaub gemacht, und eine große Sache war, dass sie mal in den USA war, ihre Tochter da besucht hat, meine Schwester. Aber ansonsten hat sie komplett ihr ganzes Leben dort verbracht und konnte sich das nie vorstellen, woanders zu leben. Vielleicht geht es euch auch so, vielleicht sagt ihr auch, muss nicht so sein. Das ist eine Prüfung, wenn Gott uns ruft an einen anderen Ort. Abraham hat Hungersnot erlebt. Er hat manche Geschichten mit seinem Neffen Lot erlebt, die nicht erfreulich waren. Und eine Glaubensprüfung, die auch sehr groß war, er hatte keinen Sohn. Abraham und Sarah hatten keine Kinder. Auch das gibt es heute, vielleicht auch unter uns. Es gibt immer wieder Prüfungen in unserem Leben. Damit umzugehen, ist oft nicht so einfach. Wir dürfen das erwarten. Gott möchte unseren Glauben stärken. Und das geschieht auch gerade durch Prüfungen. Wie das beim Auto ist, ein Auto, das wird dann geprüft, ob alle Sachen noch funktionieren, in Ordnung sind, nicht verrostet sind, ob die Hupe einen Ton von sich gibt oder nicht. Beim TÜV, das wird hochgefahren, unten drunter geguckt, da nimmt der Mann einen Hammer und hämmert an manchen Sachen rum, ob da Rost ist oder nicht. Und so haben wir auch in unserem geistlichen Leben Prüfungen von Gott, wo nicht alles so glatt läuft, wie wir das gerne hätten. Und ich bin davon überzeugt und kann das aus eigener Erfahrung sagen, wenn im Leben alles ohne Schwierigkeiten und glatt läuft, und das erleben wir ja auch hier in unserer Gesellschaft, teilweise auch in unseren Gemeinden, ja, wozu brauchen wir dann Gott noch? Wozu müssen wir beten, wenn wir uns alles kaufen können? Wir sind in manchen Ländern auch unterwegs, da ist es so, wer Geld hat, der geht zum Arzt und wer keins hat, der geht eben nicht zum Arzt. Wer Geld hat, der kauft sich Medikamente und wer keins hat, der hofft und betet. Und da merkt man, da ist man ganz anders gefordert. Wir haben in unserer Situation hier in Deutschland ein Leben, wo vieles so läuft, wo vieles wir uns kaufen und ja, besorgen können. Und viele Menschen brauchen Gott nicht, fragen nicht nach Gott. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das anders als eine unwahrscheinliche Not, Leid und auch Trauer da war. Viele Menschen gestorben sind. Das habe ich von meinen Eltern gehört, da waren die Kirchen voll, da haben die Menschen nach Gott gefragt. Prüfungen von Gott kommen in unser Leben. Das ist ein Punkt, der uns vielleicht nicht so gefällt, aber der wichtig ist für unseren Glauben, damit unser Glaube auch geprüft wird, geläutert wird. Das ist ein anderes Bild, was die Bibel auch gebraucht. Der Glaube muss immer wieder geläutert werden. Alles, was Schlacke ist, was unseren Glauben verunreinigt, bedeckt, auf andere Wege führt, das muss weg. Ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung du hast. Ich habe verschiedene und habe, wie gesagt, heute mal die Schlachterbibel mitgebracht. Sonst bin ich aufgewachsen mit der Lutherbibel. Da steht eben das Wort Versuchung, glaube ich, ne? Würdest du, kannst vielleicht den ersten Vers mal lesen, in Kapitel 22.
Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich.
Ja. Ich denke, das ist manchmal so ein bisschen irreführend. Versuchung und Prüfung, das müssen wir ein bisschen auseinanderhalten. Gott prüft unseren Glauben. Er möchte gucken, nicht weil er das nicht weiß, sondern damit es uns auch deutlich wird vor Augen, wo stehen wir. Da ist immer ein Zweck mit verbunden, dass wir im Glauben wachsen, dass wir vielleicht nicht ganz so hochmütig sind und durchs Leben gehen, sondern immer wieder neu entdecken, wir brauchen für jeden Tag Gottes Gnade, Gottes Demut. Und manche Situationen, ja, die würden wir uns nie aussuchen. Versuchungen in diesem Sinne, die haben einen anderen Hintergrund. Versuchungen, und das sind oft Dinge, die zum Bösen kommen, die aus unseren Begierden herauskommen, wo der Teufel hintersteckt, der uns zu Bösen versuchen will, dass wir das ausprobieren, dass wir sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Deswegen gefällt mir dieses Wort, und das ist auch, was der Text meint mit Prüfung, das passt hier besser. Und wir müssen das auseinanderhalten, Prüfung und Versuchung. Ich möchte uns dazu ein paar Verse lesen aus dem Jakobusbrief, die auch über dieses Thema dort sprechen. Jakobus 1, die Verse 12 bis 16, die uns in diesem Zusammenhang ein bisschen Licht auch geben. Dass wir das auseinanderhalten, Versuchung und Prüfung. So, jetzt muss ich ein bisschen blättern hier in der Bibel, die habe ich nämlich nicht immer dabei. Jakobus 1, 12 bis 16, da lesen wir, glückselig ist der Mann, und das betrifft auch die Frau, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ich denke, in den Versen wird das nochmal deutlich, in welche Richtung das geht. Deswegen, Gott versucht uns niemals zum Bösen und zur Sünde. Es kommen Anfechtungen in unser Leben, auch Prüfungen, deswegen gefällt mir dieses Wort besser. Und Versuchungen führen immer in den Weg nach unten, in das Negative, in das Böse. Was wir hier auch erleben und finden in diesem Kapitel, ist, dass nach der Prüfung auch ein Segen kommt. Da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf. Das finden wir in den Versen 15 bis 24 in Kapitel 22 in 1. Mose, wo ganz explizit nach dieser Prüfung dem Abraham dieser Segen noch einmal zugesagt wird. Ja, ich habe gedacht, wenn ich in der Situation von Abraham wäre, was mir hier aufgefallen ist, ich hätte wahrscheinlich mit Gott diskutiert. Vermutlich einige von euch auch. Das kann ja nicht sein, das passt ja nicht in das Bild zusammen. Erst diese lange Zeit der Prüfung, wo kein Sohn da ist, keine der Verheißene, der die Segenslinie weitertragen soll, von dem auch letztendlich der Erlöser, der Messias abstammt. Ohne Sohn keine Segenslinie. Dieses lange Ringen, auch mit allem Negativen, was dort geschehen ist. Sarah hatte ja ein paar Ideen, wie man menschlich danach helfen könnte, dass der Sohn kommt. Und dann dieses Wunder, dann ist der Sohn endlich da. Isaak wird geboren. Der Sohn der Verheißung, wo man sagen kann, der ist auf übernatürliche Art und Weise wirklich dem Abraham und Sarah geschenkt worden. Und dann soll dieser Sohn plötzlich geopfert werden. Das macht ja alles keinen Sinn. Und ich denke, da juckt es uns allen irgendwo, nicht in den Fingern, aber auf der Zunge, dass wir mit Gott diskutieren, verhandeln, wenn solche Prüfungen in unser Leben kommen, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein, das macht keinen Sinn. Und Abraham, was macht er? Er sagt, hier bin ich. Und als Gott ihm den Auftrag gibt, sag mal, packt er seinen Koffer, alles was er braucht, steigt in seinen Mercedes ein, sprich nimmt den Esel in der damaligen Zeit und macht sich auf den Weg. Ohne ein Wort der Diskussion, ohne ein Wort des Widerspruchs. Ich glaube nicht, dass Abraham so ein Überflieger war, dass er sich überhaupt keine Gedanken gemacht hat und sagt, ja, wird ja schon alles irgendwie klappen und gut werden. Verheißung ist ja da. Aber ich denke, wir können lernen, auch von Abraham, wenn wir in solchen schwierigen Situationen sind, wo wir Gottes Handeln und seine Führung und das, was er vielleicht ja, mit uns bezwecken will, gar nicht verstehen, dass wir einfach auch lernen von Abraham und sagen, ja, ich will vertrauen, auch wenn ich das nicht verstehe, was gerade läuft, auch wenn ich in schwieriger, in leidvoller Situation bin. Ich vertraue. Und Vertrauen und Glauben, das hängt ja eng zusammen. Man kann das ja fast austauschen. Und deshalb wird auch der Abraham eben der bezeichnet als Vater des Glaubens. Und das ist interessant, wir haben ja viel mit Muslimen zu tun, die kennen das auch. Abraham ist ein ganz großes Vorbild im Vertrauen auf Gott. Das hat, wie soll ich mal sagen, die Runde gemacht, bis auf den heutigen Tag in der Welt, dass Abraham als Glaubensvater gesehen wird und sein Glaube, sein Vertrauen zu Gott wirklich vorbildhaft ist. Wir wollen noch ein bisschen weiter hier in dem Text uns anschauen, wie das vor sich geht mit seinem Glauben, mit seinem Vertrauen. Er geht los und wir können uns das wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, was in dieser ganzen Zeit unterwegs passiert ist. Wir fahren heute von A nach B ganz schnell und wenn es noch schneller gehen soll und es weiter ist, dann steigen wir in ein Flugzeug, dann sind wir da. Abraham war 3 Tage unterwegs. Da habe ich gedacht, ja, was wird dort in seinem Kopf, in seinem Herz vorgegangen sein? Was wird er vielleicht auch mit seinem Sohn irgendwo gesprochen oder besprochen haben? Das würden wir gerne wissen, aber die Bibel schweigt darüber. Wir kommen nachher noch auf die Frage, die Isaak seinem Vater gestellt hat. Aber auch die ihn begleiten, die Knechte, die Diener, die haben sicherlich auch ihre Fragen gehabt, was passiert denn jetzt, wo geht es denn dahin? Im Text kann man das sehr schnell überlesen, was in Vers 5 steht. Und da wird ein bisschen deutlich, was für ein Glauben der Abraham hatte. Abraham sprach zu seinen Knechten, nachdem sie 3 Tage unterwegs waren, ganz in der Nähe des Berges Moria waren, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Weiß nicht, ob euch das vorhin aufgefallen ist. Abraham geht wie selbstverständlich davon aus, dass er mit Isaak zurückkommt. Da habe ich auch gedacht, wow, was ein Glauben, wie soll das geschehen? Irgendwie unvorstellbar. Im Alten Testament, bis auf dieses Kapitel hin, ist mir nicht bekannt, dass da irgendwie ein Bericht ist von einer Auferstehung, von einer Totenerweckung. Kommen manche Berichte später. Gut, das Buch Hiob, was mit eigentlich eins der ältesten Bücher der Bibel ist, da deutet Hiob auch etwas an in diesen Hinsicht von der Auferstehung, dass er weiß, dass sein Erlöser lebt und er einmal auferstehen wird. Was für ein Glauben hat der Abraham, dass er den Knechten sagt, wir kommen zurück. Er hat ihnen gesagt, ja, wir gehen anzubeten, ein Opfer zu bringen, wie das damals der Fall war. Abraham, wir können ein bisschen was lesen auch, ich möchte diese Verse lesen aus dem Hebräerbrief, wo ein bisschen das ausgelegt wird, was wir hier quasi nur angedeutet finden, dass der Abraham somit, ich hätte fast gesagt, dem Brustton der Überzeugung sagt, wir kommen zurück. Wie kommt er da drauf? Welchen Glauben, welchen Grund hat er dafür? Und Paulus schreibt hier im Hebräerbrief einiges zu diesem Thema, Kapitel 11, die Verse 17 bis 19. Das ist ja das, wie soll man sagen, das hohe Lied vom Glauben. Und das passt ja ganz wunderbar zu unserem Text heute. Hebräer 11, Abvers 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde. Und er opferte den einziggeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als sein Gleichnis wiedererhielt. Das macht deutlich, Abraham hatte so ein Vertrauen zu Gott, dass ihm alles möglich erschien. Der sagt, gut, wenn Gott dieses Unglaubliche von mir fordert, wenn Gott nicht Gott ist, dann ist er sowieso, kann er mir nicht helfen. Wenn er aber Gott ist, ist er allmächtig, der die Welt durch ein Wort geschaffen hat, aus dem Nichts. Das, was unsere Kinder in der Schule ja immer wieder lernen müssen, dass die Welt durch Zufall entstand und Urknall und diese ganzen Sachen. Nein, durch ein Wort aus dem Nichts hat Gott die Welt geschaffen. Das können sich die Menschen nicht vorstellen. Und wer nicht an Gott glaubt, der braucht immer eine Alternative. Aber ich glaube, dass es einfacher ist, an einen Gott zu glauben, der allmächtig ist, als an einen Zufall mit Urknall, der die Welt ins Dasein ruft. Und ich meine, ein Stück weit hat der Abraham das ja auch erlebt. Allein schon die Geburt des Isaak. Wenn Gott nicht allmächtig ist und das geschenkt hätte, außerhalb jeglicher biologischen Möglichkeiten, da hat er ja schon ein Wunder gesehen. Und ich denke, das hat Abraham auch ermutigt, auf Gott zu vertrauen, zu sagen, ja, Gott ist alles möglich. Er kann Tote auferwecken. Und wenn das wirklich sein muss, dann werde ich trotzdem mit dem Isaak zurückkommen. Er wird ihn auferwecken, weil er ist der Sohn der Verheißung. Von ihm kommt irgendwann auch der Messias. Es kann nicht anders funktionieren. Gott muss ihn dann wohl auferwecken, wenn ich ihn opfern soll. Ich habe gedacht, ja, Abraham hat einiges gelernt im Laufe seines Lebens. Ich denke, vielen von euch sind die Abrahamsgeschichten bekannt. Er hat nicht alle Glaubensprüfungen bestanden in seinem Leben. Er hat zweimal seine Frau als seine Schwester verkauft. in Anführungszeichen. Als Hungersnot war, hat er nicht darauf vertraut, dass Gott ihn versorgen kann. Da hat er dann Asyl gesucht in Ägypten. Heute würde man sagen, der war Wirtschaftsflüchtling in Ägypten. Also, wenn wir über Flüchtlinge hier nachdenken, überlegt gut, was die Bibel auch zu dem Thema sagt. Mit all den Problemen, die er dann hatte, und aus Ägypten hat er dann auch seine Magd, seine Sklavin Hagar mitgebracht, wodurch wieder neue Probleme entstanden. Aber er hat im Laufe seiner 100 Jahre, die er gelebt hat, oder über 100 Jahre, auch gelernt, dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind, wie es im 2. Timotheusbrief heißt. Und im Laufe seines Lebens hat er manche Glaubensprüfung erlebt und das hat ihn vorwärts gebracht. Und das finde ich, das macht uns auch Mut, das macht uns Mut. Auch wenn wir straucheln, wenn wir versagen, wenn wir nicht klarkommen mit Gottes Führung. Gott ist treu. Wir können immer wieder zurückkommen, wir können um Vergebung bitten. Wir haben das vorhin gefeiert, das Gedächtnismahl. In Jesus Christus haben wir ein für alle Mal Versöhnung, haben wir Vergebung, wir können immer wieder kommen. Abraham hat gelernt aus den Prüfungen. Sein Glaube ist gewachsen. Und es ist unglaublich, dass er mit diesem Glauben sich dann auf den Weg gemacht hat, zu dieser, denke ich, größten und schwersten Prüfung, die er hatte. Und das ist, finde ich, unwahrscheinlich ermutigend. Und was mich hier auch beschäftigt hat, das, was Abraham letztendlich erspart geblieben ist, beziehungsweise wie der Hebräerbrief, wie wir das dort lesen, weil er bereit war, das zu tun, wurde es ihm so zugerechnet, als wenn er es getan hätte, seinen einzigen Sohn zu geben, als ein Opfer, das blieb ihm erspart. Aber unser Herr im Himmel, unser Gott, ihm ist dieses Opfer nicht erspart geblieben. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben. Und er hat ihn nicht vom Kreuz genommen. Er hat ihn nicht aus dieser Leid herausgenommen, sondern er hat ihn in die Hände der Menschen gegeben. Und er wurde geopfert, er wurde geschlachtet. Deswegen lesen wir das im Johannesevangelium, wo Johannes auf ihn zeigt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Und ich denke, das dürfen wir auch bei dieser Geschichte hier, bei Abraham, bei dieser Prüfung, wo wir Gänsehaut kriegen, wenn wir das so lesen, nicht vergessen. Das, was dem Abraham erspart geblieben ist, das hat sich Gott nicht erspart. Und vielleicht wird uns das auch dadurch wieder ganz neu kostbar und wertvoll und wichtig, unsere Errettung. Das ist keine billige Gnade. Glaub mal und dann ist alles okay. Das hat Gott sein Kostbarstes gekostet, seinen Sohn. Und das musste sein, weil die Sünde gerichtet werden muss. Auf dieser Welt redet man nicht gerne von Sünde. Ihr habt hier ein schönes Schild angebracht, Sünder sind willkommen. Ich weiß nicht, ob das schon Gesprächsstoff gab bei Leuten, die neu hier reingekommen sind. Heute möchte keiner mehr Sünder sein. Vielleicht Verkehrssünder oder wenn man zu viel Torte isst und gegen die Gesundheit gesündigt hat. Ne? Das ist, was Sünde übrig geblieben ist. Aber Gott ist ein heiliger Gott, der lässt nicht 5 Grad sein. Und es gibt eine Hölle und es gibt eine Verdammnis. Und das wird schlimmer sein, wie das Sterben von Kindern oder manches, was auf dieser Erde Menschen sich gegenseitig antun. Und es ist gerecht, wir haben alle den Tod verdient. Aber aus Gnade und Barmherzigkeit und aus der großen Liebe sind wir gerettet. Und das sehen wir schon bei Abraham, bei Gottes Handeln mit Abraham. Auch wenn er durch Prüfungen und durch Schwierigkeiten durchgehen müsste. Wir leben heute in einer Welt, und ich denke, das sickert immer wieder auch in unser Denken, in unsere Umgebung, in unsere Schule, in die Politik ein, wo Böses gut genannt wird. Ihr habt es sicherlich auch mitbekommen, in Frankreich soll das Recht auf Abtreibung in die Verfassung geschrieben werden. Das ist ein Recht, Kinder zu töten, noch bevor sie geboren wurden. Isaac, weiß ich nicht, wie alt er war. Weiß nicht, Andreas, ob du das Problem gelöst hast. Die Theologen haben da auch keine richtige Antwort. Irgendwas wahrscheinlich zwischen 9 und 27. Wir wissen es nicht. Man hat kein Alter. Hier steht Knabe im Text, aber ja gut. Aber heute ist man so weit, dass man Kinder gar nicht erst auf die Welt kommen lässt. Und was ist das für ein Opfer für Luxus, für unseren Lebensstil? Dass man Kindern das Recht verwehrt und sie tötet und das noch als ein Recht in die Verfassung schreibt. Das ist heute die Situation. Und da kennt jeder sicherlich viele andere Beispiele und Dinge. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in Gottes Wort lesen und studieren und uns ja dort unser Denken schärfen und prägen lassen. Und dort, wo wir Gelegenheit haben, auch diese Sachen zu thematisieren, auch wenn es nicht immer freundliche Antworten gibt. Der Zeitgeist dringt auch, denke ich, in unsere Gesellschaft, auch in unsere Gemeinden ein. Und wir müssen wachsam sein, wir müssen Gottes Wort gut studieren. Abraham vertraute und glaubte. Er hat festgehalten an der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, auch wenn er diese spezielle Lebensführung nicht einordnen konnte. Aber wir vom Neuen Testament her, und von heute, wir können das ein Stück weit sehen, dass dort in dem Leben und Handeln und in dieser Prüfung schon das vorausgeschattet wurde, was tausende Jahre später geschehen ist am Kreuz auf Golgatha. Und Gott enttäuscht den Abraham nicht. Und das, finde ich, ist das Unglaubliche, das Fantastische. Die zwei kommen wieder zurück. Und so dürfen wir sicher sein, dass wir ans Ziel kommen. Ich möchte noch kurz auf die Frage von dem Isaak eingehen. Eigentlich eine bohrende Frage. Es ist ja immer interessant oder schön, wenn wir eine Geschichte von hinten uns angucken können. Wir wissen schon das Happy End bei Abraham. Aber als der unterwegs war und als Isaak diese Frage stellte, sag mal, wir haben ja alles dabei, das Holz, das Feuer, vermutlich waren das irgendwo glühende Kohlen oder was immer man dabei hatte, das Messer, aber wo ist das Opfer? Was sollte Abraham sagen? Was hättest du gesagt der Situation? Es ist, denke ich, eine ganz schwierige Frage. Vielleicht hat Abraham darauf gewartet, dass Isaak diese Frage stellt. Und allein, dass der Knabe, wie das hier in der Übersetzung steht, solche Fragen stellt und sich Gedanken macht, daraus können wir schließen, dass der nicht unbedingt 2,5 war, schon ein bisschen älter war. Der kannte, was es bedeutet, Gott ein Opfer zu bringen. Der hat ein Stückchen die Situation geblickt und er stellt diese Frage, diese bohrende Frage, die Abraham nicht wirklich beantworten konnte. Und er sagt, Gott wird sich ein Lamm aussuchen. Vers 8 lesen wir, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Im Hebräischen das Wort für Lamm, für Schaf, das kann beides auch bedeuten, also es muss nicht so ein kleines Lämmchen sein. Und tatsächlich, Gott sorgt dafür. Abraham hat diese Zuversicht, Gott wird das Problem lösen. Da merke ich bei mir immer, wenn ich Fragen, Probleme habe, ich weiß nicht, wie das gelöst wird. Ich bin da zumindest nicht, wie der Text hier uns das so zeigt, so gelassen. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Ich habe manche bohrenden Fragen, mit denen ich Gott in den Ohren lege. Im Bereich unserer Familie, Kinder, in unserer Mission. Wir leben hundertprozentig von Spenden und ich weiß nicht, wie wir Ende des Monats die Gehälter bezahlen von unseren Missionaren und alle Rechnungen. Und manche anderen Fragen und Probleme. Und während ich mich hier mit dem Text beschäftigt habe, das kann ich nur so als Zeugnis auch sagen, hat mir Gott ganz neu auch Frieden und Zuversicht geschenkt, dass es eine Antwort geben wird auf die Fragen, die ich habe an ihn. Und ich denke, das gilt auch für dich. Ich weiß nicht, welche Fragen du hast, welche Fragen dich umtreiben, mit welchen Fragen du gekommen bist, Fragen, die nagen oder bohren. Wir wollen lernen von der Zuversicht, die der Abraham hier hatte. Der sagte, Gott wird das Problem lösen. Er hat nicht gesagt, du bist's oder der Engel bringt was vorbei. Er wusste die Antwort nicht. Aber auf Gottes Fürsorge können wir uns hundertprozentig verlassen. Auch wenn das nicht so funktioniert und so geht, wie wir uns das vorstellen. Das Ziel ist eben auch nicht, dass wir gesund und munter 120 werden auf dieser Welt. Für manche Menschen ist es eine Gnade, wenn sie früh zum Herrn gerufen werden. Für die Angehörigen ist das oft schwierig. Ich habe eine Cousine, die hat nur einen Sohn gehabt und der wurde krank mit 35. Könnt ihr jetzt mal fragen, wer ist unter 35, wer ist über 35? Und was für mich hochinteressant war und mich sehr beeindruckt hat, er hat dann viel mit seiner Oma über den Glauben gesprochen an das, was vor ihm liegt, als klar wurde, dass er nicht wieder gesund wird. Und er ist in Frieden heimgegangen zu seinem Vater. Er war dankbar mit 35 Jahren. Sagte, ich habe bisher ein schönes Leben gehabt, gute Ausbildung gemacht, einen sehr guten Beruf, ich habe eine liebe Ehefrau. Und wenn Gott mich jetzt ruft, bin ich bereit zu gehen. Umso länger, nach dem Motto, umso länger in der Herrlichkeit des Herrn. Ich denke, das ist Gottes Gnade und sein Handeln. Wir dürfen auf Gottes Zuversicht, auf seine Versorgung zuversichtlich schauen und draufsetzen. Auch wenn das mit schwierigen Umständen hier auf der Welt verbunden ist und das nicht so läuft, wie wir das gerne wollen. Abraham hat das erlebt und viele auch von den Zeugen, die benannt werden im Hebräerbrief, haben das ähnlich erlebt. Und das dürfen wir auch bezeugen, Gott kommt zum Ziel. Und wir dürfen immer wieder neu auch uns diese Zuversicht im Alltag auch schenken lassen. Wir dürfen Fragen zulassen. Abraham hat nicht dem Isaak gesagt, du darfst dir keine Frage stellen. Wir dürfen Gott Fragen stellen, ihn auch ja, mit manchem bedrängen. Aber immer in diesem Hintergrund, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und in dem Wissen, dass Gott zum Ziel bringt. Er kennt die Zukunft. Wir können vielleicht nach dem Gottesdienst noch das Lied singen, Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das ist, glaube ich, im grünen Liederbuch die Nummer 392. Und das ist auch von jemand gedichtet, der nicht die Zukunft kannte, in schwierigen Umständen war. Wir müssen den Weg nicht kennen. Der Weg, den kennt unser Herr und der führt uns zum Ziel. Und in diesem Vertrauen dürfen wir auch gehen, auch in manche Prüfungen, auch in manche Schwierigkeiten, die auf uns warten, vielleicht auch in dieser neuen Woche. Ja, hat Abraham den TÜV, den Glaubens-TÜV bestanden? Natürlich, er hat den TÜV bestanden, aber nicht aus eigener Kraft. Ich denke, das dürfen wir uns auch sagen, das ist auch Gottes gnädiges Handeln an ihm. Wir können nicht aus eigener Kraft machen, dass wir glauben und dass wir stabil sind. Abraham hat viel gelernt vorher, auch in den Jahren, habe ich vorhin schon erwähnt. Und er hat auch vieles an Segen Gottes auch erfahren, auch nach dieser besonderen Prüfung. Er hat aus seinen Fehlern gelernt und er hat etwas gelernt von der Treue Gottes. Und er hat sich an den Verheißungen Gottes festgehalten. Wir hatten über viele Jahre eine Katze, ich weiß nicht, wer von euch so einen Schmusekater zu Hause hat. Und ich habe immer gerne mit dem gespielt. Und das Interessante war, mit den Pfoten, wenn man da irgendwie was hatte und er hat das gepackt und man zog da dran oder wenn ich den Finger da in seine Pfote getan habe, er hat das umkrallt und er hat nicht mehr losgelassen. Das ist ein Reflex, den diese Raubtiere haben. Wenn die einmal was gepackt haben, wenn sich das noch bewegt und man zieht, da ist nichts zu machen. Und ich denke, so einen ähnlichen Reflex, den hatte der Abraham. Der hat sich festgekrallt an Gottes Verheißung. Der hat die festgepackt und nicht losgelassen, egal wie daran gezogen wurde. Und vielleicht, je größer und schwerer die Prüfung war, umso mehr hat er sich daran festgehalten. Vielleicht kann uns das ein bisschen helfen, auch für unseren Alltag. Es gibt noch einiges auch zu sagen zu diesem Stichwort Sehen in diesem Text. Vielleicht könnt ihr das mal selber ein bisschen so auch erforschen. Abraham lernt hier auch einen neuen Namen Gottes kennen. Hebräisch Yahweh Shireh. Das heißt, der Gott, der sieht oder der vorhersieht. Das ist interessant im Hebräischen, ich bin da nicht so super bewandert da drin, aber das hängt so zusammen, dieses Sehen und Vorhersehen. Gott hat die Dinge auch vorhergesehen. Die Prüfung, die war jetzt nicht für Gott, dass er gesehen hat, oh super, hat alles geklappt beim Abraham. Er hat das vorhergesehen, wie Abraham sich dort verhält. Aber Gott ist ein Gott, der die Dinge sieht, der dich sieht im Alltag, in Schwierigkeiten, in Prüfungen und der die Dinge auch vorher sieht. Und das ist wunderbar. Unser Herr kennt die Zukunft. Und ihm dürfen wir uns anvertrauen, auch für diesen Tag, für diese Woche, für die Zukunft. Und das gilt auch im Bereich unserer Arbeit. Da werden wir noch ein bisschen gleich schon mal einen kleinen Bericht hören. Gott sieht auch, was hier in unserem Land passiert, mit den Menschen, die hierher kommen, mit den Migranten, mit den Flüchtlingen. Und die Frage ist, sehen wir unseren Auftrag? Amen. Ich möchte noch beten und dann singen wir das Lied. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken. Du bist ans Kreuz gegangen und hast das Opfer vollbracht, bist das Opferlamm geworden. Das, was Abraham erspart geblieben ist, Herr, das hast du getan. Damit wir leben können, damit wir Vergebung haben können, damit wir ewiges Leben haben können und frei sein können von aller Schuld und Last. Herr, und hilf uns, diese Botschaft zu predigen, zu verkünden, zu leben und weiterzugeben an die Menschen, Herr, die dich nicht kennen in unserer Umgebung, die von weit hergekommen sind oder die schon lange da sind. Gib du uns offene Türen, führe und leite du uns. Amen. Gut, dann singen wir das Lied 392.
So, legen dabei auf.